So. Klar, immer mit der Ruhe. Wir haben Zeit. So, schieben wir das noch weg. Guten Morgen. Ich fühle mich geehrt, wieder predigen zu dürfen. Danke sehr dafür, auch für euer Vertrauen, mich daran zu lassen. Der Bernd hat das Thema schon angekündigt. Glaubhaft glauben, also so ein bisschen mehr die Außensicht auf den Glauben. Wie kann das glaubhaft sein von außen, was wir glauben? Als ich für den Predigtdienst eingeteilt wurde und auch als ich angefangen habe, die Predigt vorzubereiten, war mir überhaupt nicht klar, dass heute Gemeindefest ist. Aber ich glaube, das Thema passt schon ganz gut. Wie leben wir als Gemeinde unseren Glauben, damit es auch ein bisschen Strahlkraft, vielleicht mehr als nur ein bisschen hat, nach draußen? Das ist ein Thema, das liegt mir schon ziemlich lang auf dem Herzen. Und wenn ich heute darüber predige, dann tue ich das zum guten Teil mir selber. Das sind vielleicht ein paar Dinge, die was anschieben wollen, weil ich auch selber merke, ich brauche da den Anschub, ich brauche auch Unterstützung. Angefangen darüber nachzudenken oder so richtig bewusst geworden ist mir dieses Thema eigentlich, als wir damals in den USA gelebt haben. Klar, anderes Land, andere Sitten. Da macht man manches anders. Nicht alles ist besser. Aber man kann was lernen. Und genau da ist mir eins aufgefallen. Zumindest die Freunde, die wir da hatten, viele von denen haben das irgendwie leichter geschafft, mit anderen über ihren Glauben zu reden, Glauben weiterzugeben, Glauben auch ein Stück vorzuleben. Das einfach jemand transparent zu machen, was Glauben für sie bedeutet. So hat sich bei mir so ein Gedankenprozess angesammelt. Aber ich habe gesagt, ich predige heute mir selber, weil ich hätte da schon gern mal ein paar Dinge umgesetzt und allein kriege ich es auch nicht hin. Vielleicht schaffen wir als Gemeinde da mehr als Einzelne mit Gedanken. Würde mich freuen. Ja, was liegt da eigentlich im Kern dahinter? Ich glaube, die Frage, wie präsent, wie wichtig ist mir der Wunsch, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, ihn kennenlernen. Wir haben doch den besten Herrn der Welt auf unserer Seite, der uns dermaßen liebt. Und eigentlich müsste es doch aus uns raussprudeln. Aber irgendwie schaffen wir das ganz gut, unter der Decke zu halten. Also mir geht es zumindest so. Wie kann das kommen, dass da sich da mehr in unserem Alltag wiederfindet, was das widerspiegelt? Ich denke, auch so ein anderer Indikator, der mir schon ein bisschen manchmal Sorgen macht, ist, wenn ich mir die Entwicklung der Mitgliederzahl bei uns in der Gemeinde anschaue. Ist relativ konstant, vielleicht so ein leichtes Wachstum. Ein paar Leute ziehen weg, wir finden neu. Es kommen neue Leute in die Gemeinde dazu, das ist schön. Und was super genial ist, wenn es aus den, die hier vielleicht schon als Kinder waren, die Teenies werden, und dann sagen, ja, ich will hier auch Mitglied werden. Das ist auch meine Gemeinde. Da hat was ganz toll funktioniert, vor allem bei euch Eltern. Ihr habt Glauben glaubhaft weitergegeben. Super. Das ist echt klasse. Und dann gibt es auch noch ein paar Erwachsene, die dazukommen. Meistens Leute, die eigentlich Jesus schon kennen, jetzt hier in der Gegend sind und eine Gemeinde suchen. An sich ja auch schön, dass die sich bei uns wohlfühlen. Also, gell, ich sage da nichts dagegen. Genau. Miriam, Steffen, ihr seid uns total willkommen. Nur, jetzt kommt die Frage, die da mir immer im Kopf rumgeht. Also wenn ich in meine Nachbarschaft schaue oder an meine Arbeitsstelle, da kenne ich jede Menge Leute, die Jesus nicht kennen. Und wie viel davon lernen Jesus kennen? Ich habe jetzt gerade stark auf die Zahl der Mitglieder abgehoben. Nicht, weil Mitglied in der FEG Markt Schwaben konstituiert, jetzt bist Christ und sonst nicht. Nee. Aber das ist halt was, was man besser so zählen, messen, wiegen kann. Die innere Überzeugung eines Menschen ist manchmal ein bisschen schwerer festzustellen. Aber ich glaube, es ist schon ein bisschen Indikator, dass wir auch als Gesamtgemeinde uns durchaus schwer tun, den Glauben weiterzugeben an Menschen, die in unserer Umgebung, mit denen wir im Alltag verknüpft sind, die Jesus aber noch nicht kennen. Und irgendwie finde ich das eigentlich schade. So wie ich vorhin gesagt habe, wir haben doch eigentlich die beste Botschaft der Welt. Wir gehören zum besten Herrn der Welt. Und eigentlich gehört es doch weitergegeben. Ja, war eine lange Einleitung. Da kommt das Thema glaubhaft Glauben her. Also wie, ich habe schon mal jemand gehört, der hat gemeint, ein Pfarrer in der evangelischen Landeskirche hat gemeint, er ist so froh und dankbar, dass seine Kinder zum Glauben kamen, trotz ihm. Und er hat es ganz ehrlich gemeint, hat gesagt, meine Kinder sehen mich ja jeden Tag, wie ich meinen Glauben lebe. Und da gibt es ein paar unstimmige Dinge auch drin und trotzdem sind sie zum Glauben gekommen. Das ist Gnade. Und so hoffe ich, dass wir auch in unseren Schwächen trotzdem so leben, dass das für Jesus Werbung macht. Und wie kann das sein, dass sozusagen uns die Begegnung, die wir haben mit anderen Menschen, Jesus als einen Baustein verwenden kann, der andere Menschen zu ihm bringt, den er vielleicht in einer ganz langen Kette einreiht, dass da Interesse am Glauben entsteht oder Glauben wachsen kann. Wie kann sowas sein? Und ich habe das ganz bewusst so formuliert, so vorsichtig, dass wir einer vielleicht von vielen Bausteinen sind, den Jesus benutzt. Denn auch, dass wir glauben, ist ja Gottes Geschenk an uns, ist Jesu Geschenk an uns. Und so ist auch, wenn jemand anders zu ihm findet und sein Leben ihm übergibt, primär mal ein Geschenk Gottes an diesen Menschen, den er liebt. Und es ist super genial, wenn wir daran Anteil haben dürfen, das Geschenk weiterzugeben. Aber der Schenker ist Jesus und um ihn geht's. Jo, jetzt möchte ich mit euch anhand von zwei Bibelstellen das Thema ein bisschen beleuchten. Beides Stellen, wo Jesus mit seinen Jüngern redet. Die erste, ich glaube, ich habe keine Fernbedienung, könntet ihr mir die super einblenden? Genau, danke sehr. Oh, ist ziemlich klein geworden. Entschuldigung. Ich lese es euch vor. Aus den Abschiedsreden Jesu, also da, wo Jesus sich mit seinen Jüngern das letzte Mal vor seiner Kreuzigung zusammensetzt und ganz intensiv mit ihnen redet und sie vorbereitet auf die Zeit, die kommen wird. Und da sagt er zu ihnen, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit ihr euch untereinander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Was mich daran so fasziniert an diesem Vers, ist, was ist das Erkennungszeichen oder was macht meinen Glauben glaubhaft für jemand anders? Woran erkennt der, dass ich zu Jesus gehöre? Zuerst einmal steht da dran, wie er in der Gemeinde miteinander umgeht. Nämlich in Liebe. Finde ich total interessant, weil es hat nichts mit dem zu tun, erstmal wie ich rede und was ich sage zum anderen. Es heißt auch, sozusagen unser Leben als Christ ist unter Beobachtung. Das fällt auf, wie wir leben. Und das reflektiert Jesus. Es reflektiert, was er in unserem Leben tut. Und das Erkennungszeichen von Christen soll Liebe untereinander sein. Das reflektiert Jesus. Das ist glaubhaftes Glauben. Ich glaube, es gibt noch was Zweites. Ich meine, wir haben ja gerade so bayerischer Wahlkampf. Warum mehr das Leben als die Worte primär mal als Erkennungszeichen? Was man an so mancher Wahlkampfrede erkennt, ich kann viel sagen und was ich tue, ist vielleicht was ganz anderes. Deswegen glaube ich auch, die Glaubwürdigkeit dessen, wie ich jeden Tag lebe, ist deutlich höher als dessen, was ich sage. Eigentlich ganz, ganz simpel, gell? Ja, wie kann sich das Liebe untereinander haben jetzt praktisch auswirken? Und ich glaube, da gibt es einige Dinge, die wir hier bei uns auch in der Gemeinde sehen. Und wenn wir mal so unsere Altersspanne anschauen, unsere Herkunft, die Berufszusammensetzung, die Interessen, die wir haben. Ich glaube, wären wir nicht hier in der Gemeinde, würden wir uns so wahrscheinlich selten treffen. Und das ist schon mal, ich finde es einfach schön zu sehen, dass Jesus uns in dieser ganzen Buntheit zusammenführt und wir dann miteinander Gemeinschaft haben. Dieses verbindende, gemeinschaftsstiftende, über alle Grenzen hinweg, ist, glaube ich, schon so eine Auswirkung. Insbesondere, wenn sie dann in gegenseitiger Wertschätzung geschieht, wie wir miteinander umgehen. Bei der Pastorenwahl, dass ich nicht nur drauf schaue, was hätte ich gern, sondern was brauchen wir als Gesamtgemeinde. So ein Thema. Oder auch, wenn wir einfach feststellen, es ist super genial, Leute mit viel Lebenserfahrung in der Gemeinde zu haben, die einfach auf einen großen Erfahrungsschatz greifen können. Und es ist super genial, junge Leute in der Gemeinde zu haben, die mal Dinge in Frage stellen und so richtig Veränderungsschwung und Willen und Elan mitbringen. Und wenn das zusammenkommt, da kann was geschehen. Wenn wir uns da gegenseitig wertschätzen, ist das ein ganz tolles Zeichen, wie Jesus uns zusammenbringt. Und ich glaube, das fällt auf. Ich denke, an der Liedauswahl kann man das auch manchmal sehen. Also was mir total gut gefällt bei uns ist, dass so eine breite Auswahl ist. Da ist mal ein altes Lied drin, da ist mal was Modernes drin, da sind die Instrumente unterschiedlich. Da ist was dabei für die, die lieber ein deutsches Lied singen und für die, die mal lieber ein englisches singen. Und ich finde, das ist schön und vor allem, wenn wir das gegenseitig sagen, ja, das hat alles seinen Platz. Weil du mir wichtig bist, will ich auch mal ein Lied singen, das mir vielleicht nicht hundertprozentig gefällt. Das ist ein Zeichen der Liebe untereinander. Aber ich glaube, es gibt noch so einen Punkt. Meine, wir sind Menschen und manche Dinge machen wir einfach falsch. Und wenn wir dann uns gegenseitig verzeihen, um Verzeihung bitten und Verzeihung ausüben, dann wird auch nochmal was deutlich von dem, wie Jesus uns liebt. Er verzeiht uns und wir dann auch untereinander. Es gibt noch so eine Facette, die für mich mit Liebe untereinander umgehen irgendwo nicht ganz zusammenpasst. Das ist glaube ich, aber nicht wirklich das Thema für unsere Gemeinde. Als wenn man so einen Fundamentalismus, Dogmatismus mit sich rumträgt oder so einen übertriebenen Moralismus. Das passt für mich nicht zur Liebe, wenn ich so ganz so muss das immer sein und so musst du leben, bevor du zu Jesus kommst. Ich meine nicht damit, dass das, was Jesus, was in der Bibel als Sünde bezeichnet wird, wir nicht mehr als Sünde bezeichnen sollten. Aber wir sollten gleichzeitig immer im Hinterkopf haben, wie Jesus mit der Ehebrecherin umging, die in flagranti ertappt worden war. Und jetzt war sie umgeben von so einem großen Kranz von Menschen, voller moralischem Selbstbewusstsein, jeder einen Stein in der Hand und sie wollten sie steinigen. Das gerechte Urteil dafür. Jesus wendet sich erstmal an die mit dem Stein und sagt, Frage an euch, wer hat keine Schuld? Der fang an mit dem Werfen. Und alle gehen sie ganz kleinlaut davon. Jesus hat sie überführt. Und wie geht es? Dann sagt aber auch nicht zur Ehebrecherin, ist schon gut, sondern sagt, sündige hinfort nicht mehr. Also der Ehebruch war nicht in Ordnung dadurch. Aber Jesus macht eine Tür auf in ein neues Leben. Durch die Vergebung hindurch in ein Leben ohne diese Sünde. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das auch im Hinterkopf haben, wenn wir mit Leuten umgehen und begegnen, die Jesus noch nicht kennen und vielleicht einen ganz anderen Lebensentwurf haben wie wir. Jesus kann Leben verändern und ohne Sünde sind wir auch nicht. Um nochmal ein bisschen deutlich zu machen, was mir da zumindest hilft, hätte ich ein Bild dabei. Das Bild eines Brunnens. Kann man so, glaube ich, ungefähr sehen. Oben, wo das Wasser raussprudelt und unten eine Schale, die das Wasser auffängt und irgendwann läuft sie über. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild, was Jesus da meint, wenn er sagt, jetzt bitte die nächste Folie, wie ich euch geliebt habe, er ist diese Quelle der Liebe, damit ihr euch untereinander liebt. Irgendwann läuft die Schale über. Wir sind sozusagen Schale, Gefäße, in die Jesus seine Liebe gießen will, so lange bis es überläuft. Und dann geht es zu anderen weiter. Ich finde das Bild in zweierlei so hilfreich und mutmachend. Das erste so, Schale sein ist nicht so wahnsinnig schwer. Ich muss nicht die Quelle der Liebe sein, sondern ich bin Empfangender und gebe sie weiter. Und das zweite ist, auch durchs Geben laufe ich nicht leer. Das ist der Unterschied zwischen der Brunnenschale und so einem Rohr. Das Rohr läuft dann irgendwann leer, die Brunnenschale bleibt voll. Wenn wir Jesu Liebe empfangen, bleibt sie in uns, auch wenn wir sie weitergeben. Das ist so der Lebensentwurf, den Jesus da hat für uns. Und das ist für mich so ein Bild wie, die Schale ist dann ganz ausgefüllt mit Wasser. So soll Jesu Liebe, das, was wir tun, das, was wir reden, wie wir miteinander umgehen, was wir denken, einfach durchweben und prägen. Indem, wie wir verzeihen, wie wir aufeinander eingehen, wie ich meine eigenen Bedürfnisse im Verhältnis zu anderen einordne. Und das ist dann sichtbar. Jetzt möchte ich noch einen zweiten Punkt beleuchten. Wie reden wir über unseren Glauben? Und dazu habe ich eine zweite Bibelstelle mitgebracht. Das ist der Apostelgeschichte 1, Vers 8. Jesus, kurz vor der Himmelfahrt, sagt er zu seinen Jüngern, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis zu den Enden der Erde. Also das ist so. Geografisch geht es da so auseinander. Und das Schlüsselwort, auf das ich heute abheben möchte, ist das Wort Zeuge. Ist ja erstmal ein Wort aus dem Gerichtssaal. Und da gibt es so verschiedene Rollen, verschiedene Aufgaben und verschiedene Anforderungen an die Leute. Der Zeuge oder die Zeugin, was ist die Aufgabe? Naja, wahrheitsgemäß und vollständig berichten von dem, was man gesehen, was man erlebt hat, wo man dabei war. Vermutungen sind nicht so wirklich gut. Erklärungen darf der Sachverständige machen, muss der Zeuge nicht tun. Einfach nur berichten, was man wo man selber dabei war. Sagt der Sachverständige, der fügt es zusammen, versucht eine Erklärung. Der Verteidiger interpretiert das Ganze im Sinne des Angeklagten, der Ankläger im Sinne der Anklage oder auch gegen den Angeklagten. Und der Richter muss nachher entscheiden. All das not our business, ist nicht unsere Aufgabe. Zeuge sein, sagt Jesus, ihr werdet meine Zeugen sein. Und das ist für mich Zusage, Herausforderung und Entlastung gleichzeitig. Zusage, naja, ich habe vorhin gesagt, ein Zeuge darf das erzählen oder soll das erzählen, wo er selber dabei war, was er erlebt hat. Wenn Jesus also sagt, du sollst mein Zeuge sein, funktioniert das nur, wenn er bei mir ist, weil nur dann kann ich was von ihm weitererzählen als Zeuge. Geht ja nicht darum, da hat mal jemand was vor 500 Jahren erlebt, sondern wenn ich Jesu Zeuge sein soll, dann wirkt er in meinem Leben so, dass ich über mich, über mein Leben, was, über das, wie er, wie Jesus heute mit mir und in mir handelt, weitererzählen kann. Deswegen steckt für mich in dieser Aussage eine ganz große Zusage drin. Jesus ist immer bei dir. Der lässt dich was erzählen. Das ist ein Abenteuer mit ihm. Das ist richtig cool. Herausforderung ist es in dem für mich, dass unser Reden über den Glauben, über Jesus davon geprägt sein soll, was wir mit Jesus erleben. Also ganz konkret über mich, beziehungsweise über das, was Jesus tut. Nicht theologische Konstrukte zuerst einmal, sondern berichten, was Jesus in meinem Leben getan hat. Und ich habe vorhin gesagt, ich predige heute mir selber, weil ich habe schon manchmal die Vermutung, dass wenn es mir sehr schwer fällt, über meinen Glauben zu reden, hat das was damit zu tun, wie nah ich bei Jesus bin. Erleben, weitergeben heißt, ich muss erst was erleben, damit ich was weitergeben kann. Wenn mein Glaube zur Seitenlinie meines Lebens wird, dann erlebe ich nicht mehr so viel, dann habe ich nicht mehr so viel weiterzugeben. Dann wird die Schale auch nicht mehr so stark gefüllt in dem Bild vom Brunnen. Dann fließt da weniger über. Das ist so eine Frage, die ich mir da schon immer wieder stelle. Wie intensiv ist meine Beziehung mit Jesus, wenn es anfängt, nicht überzulaufen, wenn mir das gar nicht mehr so wichtig ist, dass ich andere Leute davon erzähle? Ich meine, finde mal einen stolzen, frisch gewordenen Papa oder Mama, die nicht von ihrem Neugeborenen schwärmen. Oder jemand frisch Verliebtes, der nicht von seinem Partner erzählen will. Das ist völlig normal, dass man das macht. Von Jesus erzählen? Warum fällt es mir manchmal schwer? Vielleicht deswegen? Vielleicht fehlt mir auch manchmal nur der Mut. Ich glaube, deswegen ist schon gut, nochmal zu sehen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Also das ist Jesu Geschenk, wenn wir das tun. Das ist sein Wirken an uns. Das ist nichts, was ich aus mir rausquetschen muss. Ich darf Schale sein, empfangen und dann weitergeben. Das hatte ich vorhin gesagt, das Zeuge sein ist Zusage. Ich werde was erleben, was ich weitersagen kann. Es ist Herausforderung, wie nah bin ich an Jesus? Wenn es mir schwerfällt, was weiterzugeben, weil ich vielleicht wenig erlebe oder weil es nicht so ganz vorne präsent in meinem Denken ist. Und es ist Entlastung. Weil was muss ich als Zeuge tun vor Gericht? Fragen beantworten. Die langen 5 Stunden Plädoyers oder noch länger, wenn wir so an den NSU-Prozess denken, das dürfen die Anwälte machen. Die dürfen so wortgewandt sein. Der Zeuge muss einfach Fragen beantworten. Es ist kein großes Redetalent dazu notwendig. Das ist was, was eigentlich jeder kann. Ja, Kraft des Heiligen Geistes. Aber ich muss dazu nicht unbedingt der Wortgewandteste sein. Ich muss einfach nur in der richtigen Situation über meinen Glauben auch erzählen. Und eins ist mir auch noch wichtig, wenn ich von Jesus erzähle, welche Position nehme ich dabei ein? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir da immer wieder uns ins Gedächtnis rufen. Wenn ich von Jesu Liebe rede, dann rede ich auch von seiner Vergebung. Und wenn ich von seiner Vergebung rede, heißt es, ich rede als Begnadigter, als Beschenkter. Nicht als einer, der es besser weiß, sondern der ein genial großes Geschenk bekommen hat, das jeder haben kann. Und weil das so genial und gut und schön ist, weil mich das jeden Tag so stärkt und bewegt, deswegen möchte ich, dass das jeder hat. Ich fand das, ich habe vorhin mal unseren Aufenthalt in den USA erwähnt. Der Pastor in der Gemeinde in Ohio, der hatte einen Satz, okay, ein bisschen altmodische Formulierung, hat aber immer gemeint, our church shall be a hospital for sinners, not a home for saints. Also unsere Gemeinde soll ein Ort sein, wo Leute mit einem krummen Lebenslauf kommen dürfen und Heilung erfahren von Gott. Wo man nicht schon perfekt sein muss, um reinzupassen. Fand ich ein geniales Motto. Das wünsche ich auch für uns, dass wir das so leben. Wie kann das konkreter werden? was hat das jetzt mit uns als Gemeinde zu tun? Ich glaube, ich habe es als Wünsche, die ich uns wünsche, formuliert. Ich wünsche uns, dass unsere Beziehung zu Jesus so intensiv ist, dass er uns wie eine Brunnenschale so mit seiner Liebe und Nähe füllt, dass diese überfließt. Ich wünsche uns als Gemeinde, jedem Einzelnen von uns, dass diese Liebe dann wirklich unser ganzes Handeln durchwebt und prägt, das durchlaufende Muster ist, und so dass diese Art und Weise, wie wir leben, einfach Gutes berichtet über Jesus, dass unser Leben ein Spiegel seiner Liebe ist. Auch mit Außenwirkung. Und ich wünsche uns, dass die Liebe, die Jesus uns geschenkt hat, uns so groß vor Augen steht, dass wir es unbedingt wollen, dass andere Menschen, die ihn noch nicht kennen, ihn kennenlernen, dass sie an ihm ganz nahe dran sind. Ich wünsche uns, dass wir die Entlastung spüren, nur Zeuge sein zu müssen. Einfach nur zu berichten. Und dass wir dann den Mut haben, wenn sich so ein Gespräch ergibt, auch wirklich zu reden. Ich wünsche uns, dass wir diese Gelegenheiten auch vorbereiten, weil was ich schon gelernt habe, ist, wenn ich erst in der Situation manchmal drüber nachdenke, wie kann ich jemand erklären, was ich glaube, geht mir die Zeit aus. Es hilft, sich manchmal auf so eine Situation auch einfach in Gedanken vorzubereiten. Und, weil das Ganze allein manchmal ganz schön schwer ist, wünsche ich uns, dass wir uns eigentlich so vielleicht zu kleinen Grüppchen zusammenfinden, wo wir Ideen entwickeln und dann auch wirklich vielleicht in einem relativ kleinen Maßstab, aber durchhaltbar entwickeln, wie wir andere Menschen erreichen können. Ideen hat wahrscheinlich jeder von uns. Gemeinsam joggen gehen mit Leuten aus der Nachbarschaft. Gemeinsam kochen oder grillen. Wie wäre es mit einem Grillclub namens BBQ, wie Bible Burger and Your Questions? Männerabend mit Kicker spielen. Ihr Frauen, ihr dürft euch selber überlegen, was euch mehr Spaß macht, als zu kickern. Ihr seid da, glaube ich, Frau genug. Aber ich fände es schön, wenn das so für uns mal einen Impuls setzt, zu überlegen, wie schaffen wir es, Leute zu interessieren für Jesus. Ob die nachher Mitglied bei uns in der FEG sind oder in einer anderen Gemeinde heimisch werden, Hauptsache, sie vertrauen ihr Leben Jesus an. Ich würde gerne noch mit uns beten. Jesus, du liebst uns so unendlich, so sehr, dass du dein Leben für uns geopfert hast, dass wir mit dir in dauerhafter Gemeinschaft auch über den Tod hinaus leben dürfen. Welch wunderbares Geschenk. Ich bitte dich, dass du uns das immer wieder ganz groß machst, dass wir sozusagen ein Vollbad in deiner Liebe nehmen. Sonst lassen wir uns das von dir bewusst machen lassen, wie sehr du uns liebst. Und dass wir dann wirklich wie so eine Brunnenschale deine Liebe auch weitergeben, dass es einfach überläuft, weil du so viel reingießt in unser Leben. Du weißt, wo das manchmal uns schwerfällt. Und ich bitte dich, dass du durch deinen guten Heiligen Geist uns den Mut und die Kraft dazu schenkst und die richtigen Worte, dass du uns dort als einen Baustein verwenden kannst, wo du es möchtest, wo du es geplant hast. dass wir Werkzeuge in deiner Hand sind, dass deine Ehre, dein Lob und dein Ruhm in dieser Welt auch durch das, wie wir sind und was wir tun, vergrößert wird. Amen.